NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie geht es den Juden in Osteuropa? Welche Erfahrungen machen sie? Gibt es seit der Befreiung von den sozialistischen und kommunistischen Diktaturen, die auch endlich die Religionsfreiheit brachte, eine jüdische Renaissance, die trägt, die Zukunft hat? Reicht es, dass Juden nicht mehr von Geheimdiensten fotografiert werden, wenn sie eine Synagoge besuchen? Die Journalistin Eva Gruberowa und ihr Mann Helmut Zeller, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, sind diesen Fragen 3 Jahre lang nachgegangen. Was sie in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Polen, Weißrussland, Litauen und der Ukraine erfuhren, haben sie zusammengetragen in einem sehr lebendigen und gehaltvollen Buch »Taxi am Schabbat«, eine Reise zu den letzten Juden Osteuropas, das in diesen Tagen vorgestellt wird. Es bringt einem einzelne Menschen nahe, alte und junge, Orte, denen auch die jüdische Geschichte ihren Stempel aufdrückte, reflektiert die Antworten jüdischer Aktivisten. Vor der Sendung habe ich mit Helmut Zeller gesprochen. Helmut Zeller, lassen Sie uns über Ungarn reden, das in Ostmitteleuropa die größte jüdische Gemeinschaft hat, um die 150.000, die meisten leben in Budapest. Die Regierung von Viktor Orban beschneidet die Pressefreiheit und befeuert den Nationalismus. Zugleich hat Viktor Orban schon öffentliche Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an den Holocaust abgehalten, die es so vorher in Ungarn nicht gab. Was ist Ihre Bilanz nach vielen widersprüchlichen Eindrücken?
In der Tat, in Budapest kann man von einer Renaissance sprechen. In der Stadt gibt es ein sichtbares jüdisches Leben, 23 Synagogen und Gebetshäuser, jüdische Schulen, Kindergärten, ein Altenheim, ein Krankenhaus, Zeitschriften, Verlage. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die Sie bereits angesprochen haben. Die Orbán-Regierung blendet die Beteiligung vieler Ungarn am Holocaust aus. Sie betreibt Geschichtsklitterung, etwa mit dem Kult um Miklós Horthy.
Miklós Horthy war ja Reichsverweser, also sowas wie Präsident, bis 1944 in Ungarn. Und er hat ja den Holocaust maßgeblich mit vorbereitet. Also nicht den letzten Schritt, Deportation, aber Stigmatisierung der Juden und Berufsverbote. Woran merken Sie denn, dass Horthy verehrt wird?
Nun, es gibt in vielen Städten und Dörfern des Landes mittlerweile Horthy-Statuen, Denkmäler, und er wird auch in der Politik von der Regierungspartei immer wieder als Vorbild genannt.
Das heißt, die Juden fragen sich, wo geht mit uns die Reise hin?
Ja, in der Tat, viele unserer Interviewpartner sagten uns, diese Entwicklung mache ihnen eben Angst. Die Situation ist sehr schwierig für die jüdischen Gemeinden in Ungarn. Sie erleben Orbán als eine widersprüchliche Figur. Einerseits nimmt er an Holocaust-Gedenkfeiern teil und andererseits aber distanziert er sich nicht von den Judenhetzern im Land, ehrt sie sogar.
Herr Zeller, da ist quasi eine völlig gegenläufige Erinnerung, die einerseits die Juden und andererseits die nichtjüdischen Ungarn praktizieren und dadurch auch wahrscheinlich verschiedene Orientierungen in die Zukunft. Sehen Sie diese Tendenz eigentlich überall in Ostmitteleuropa? Haben Sie die überall gesehen?
Ja, mit Ausnahme von Tschechien schon. Nehmen wir zum Beispiel die Ukraine. Dort wird Stepan Bandera als Nationalheld verehrt. Dieser Bandera kämpfte im Zweiten Weltkrieg gegen die Sowjetunion. Zugleich aber war er verantwortlich für Massaker an Juden, Polen und Ukrainern. Und diese Politik befördert natürlich den tiefsitzenden Antisemitismus, der nie überwunden wurde in kommunistischer Zeit. Und beispielsweise finden in Kiew riesige Fackelaufmärsche jedes Jahr zum Geburtstag von Bandera statt. Und die Parole im vergangenen Jahr war Juden raus.
In Polen sieht es doch anders aus. Es gibt ein regelrechtes Comeback des Jüdischen, hat man den Eindruck. Viele junge Polen, wir haben darüber in unserer Sendung berichtet, deren Familien im Sozialismus sehr ängstlich ihre Jüdischkeit versteckten, suchen jetzt nach ihren Wurzeln und wollen das Judentum kennenlernen und auch wieder leben. In Krakau, Touristen wissen das, gibt es einen regelrechten Hype um alles Jüdische, viel judenfreundlichen Kitsch. Spiegelt das die reale Entwicklung?
Jein, würde ich sagen. Also es gibt beispielsweise in Krakau tatsächlich einen erkennbaren Aufbruch. Aber grundsätzlich muss man eigentlich über Polen sagen, dass dieser Aufbruch ja nur in den großen Städten mit vielen Studenten stattfindet. In ganz Polen leben ja nur etwa 1.800 Juden.
Vor der Shoah waren es 3 Millionen. Ja. Und die PIS-Regierung ist auch sehr nationalistisch.
Also die PiS, die Regierungspartei, propagiert auch ein Geschichtsbild, in dem eben kein Platz ist für eine ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld, die Beteiligung am Judenmord, die Nachkriegspogrome auch, sollen ausgeblendet werden. Und jetzt hat kürzlich die Regierungspartei die Zusammenarbeit mit den jüdischen Gemeinden aufgekündigt. Nahezu täglich, wie uns berichtet wurde, wie übrigens auch in der Ukraine, kommt es in Polen zu verbalen, aber auch physischen Übergriffen auf Juden und jüdische Einrichtungen.
Man gewinnt aus Ihrem Buch den Eindruck, dass die meisten Juden eher sich kulturell orientieren, nicht so wahnsinnig religiös in Osteuropa. Aber die, die sich religiös orientieren, sind die eigentlich, wie man manchmal hört, alle ultraorthodox oder die meisten so Richtung Chabad-Lubavitch?
Tatsächlich ist die Mehrheit der Juden in Osteuropa säkular und einige besinnen sich jedoch schon auf religiöse Traditionen. Aber Chabad-Lubavitch, also die ultraorthodoxe Ausrichtung, findet in Osteuropa nicht die Mehrheit.
Herzlichen Dank, Helmut Zeller. Das Buch Taxi am Schabbat, eine Reise zu den letzten Juden Osteuropas von Eva Groborowa und Helmut Zeller ist im CH Beck Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Wir fragen gleich nach dem Sinn einer Definition von Antisemitismus, die sich die Bundesregierung noch kurz vor den Wahlen zu eigen gemacht hat. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der französische Premierminister Edouard Philippe will Antisemitismus stärker bekämpfen. Besonders Hassreden gegen Juden im Internet sollen härter verfolgt werden, sagte er bei einer Rede in einer Pariser Synagoge zu den hohen jüdischen Feiertagen. In den vergangenen Monaten waren mehrere französische Juden in ihren Wohnungen überfallen und misshandelt worden. Die jüdische Gemeinschaft befürchtet, die neue Regierung in Paris könne die Trennung zwischen Staat und Religion so ausweiten, dass auch religiöse Juden in Konflikt mit dem Staat gerieten, sagte Philippe. Noch habe kein Träger einer Kippa jemals die öffentliche Ordnung bedroht, kein Student müsse sich zwischen seinem Glauben und der Universität entscheiden. Hintergrund der Äußerungen ist die Debatte darum, jegliche religiöse Kleidung in der Öffentlichkeit zu untersagen und Staatsexamen in Zukunft auch am Sonnabend, dem jüdischen Sabbat, durchführen zu wollen. Die von dem US-Milliardär George Soros gegründete Central European University, CEU, in Budapest hat eine wesentliche Bedingung für ihren Fortbestand erfüllt. Die Zukunft der Elite-Hochschule war durch ein neues ungarisches Hochschulgesetz gefährdet. Dem Gesetz zufolge sind Universitäten aus dem nicht-europäischen Ausland nur dann zulässig, wenn sie zu einer Universität in ihrem Ursprungsland gehören. Die Erfüllung dieser Bedingung hat die CEU nun sichergestellt. EU-Gremien und Kritiker hatten das ungarische Gesetz als auf die CEU zugeschnitten kritisiert. Mit ihm solle die angesehene staatsunabhängige Lehrstätte zur Schließung gezwungen werden. Die EU-Kommission leitete wegen des Hochschulgesetzes und wegen eines neuen repressiven Gesetzes für Zivilorganisationen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein. Bereits im Frühjahr hatten Tausende in Budapest für den Erhalt der Universität demonstriert. Die rechtsnationale ungarische Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán führte monatelang eine Plakatkampagne gegen George Soros. Der Amerikaner mit ungarisch-jüdischen Wurzeln unterstützt unter anderem NGOs in Ungarn, die Flüchtlinge beraten. Der Verband der jüdischen Gemeinden hat gegen die Kampagne der Regierung protestiert. Innerhalb und außerhalb des Parlaments formiert sich Widerstand dagegen, dass ein AfD-Politiker den Kulturausschuss des Bundestags leiten könnte. Die Spitzen von Union, SPD, Linkspartei und Grünen seien sich einig, dass der Ausschussvorsitz nicht an einen Rechtskonservativen gehen dürfe, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der Ausschuss ist auch für die Holocaust-Gedenkstätten in Deutschland zuständig. Viele AfD-Vertreter hätten mit unakzeptablen Äußerungen bewiesen, dass sie keinen Wert auf die deutsche Erinnerungskultur legten und dies zur parteipolitischen Provokation missbrauchten, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider. Soweit die Meldungen.
Was genau unter Antisemitismus zu verstehen ist, darüber streiten Experten und Politiker schon lange. Im vorigen Jahr haben sich die meisten EU-Staaten sowie Israel, Kanada, die Schweiz und die USA auf eine Definition geeinigt. Sie lautet: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Zitat Ende. Noch kurz vor der Bundestagswahl hat die Bundesregierung diese Definition per Kabinettsbeschluss zur Kenntnis genommen, wie es offiziell heißt. Es bedeutet, sie hat sich ihr angeschlossen. Der Zentralrat der Juden äußerte sich hoch erfreut. Doch wie ist die Definition zu deuten und was kann sie bringen? Otto Langels hat nachgefragt.
Der Beschluss ist so inhaltsreich wie UNO-Resolutionen, das heißt so allgemein gehalten, dass man damit eigentlich nichts Wirkliches anfangen kann. Es ist ein Akt der Symbolik und der Hilflosigkeit.
Als wirkungslose Geste kritisiert der Historiker Michael Wolfsohn den Beschluss der Bundesregierung zum Antisemitismus. Womöglich wollte das Kabinett noch kurz vor der Wahl und dem Einzug der AfD in den Bundestag ein Zeichen setzen. Doch die von der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken übernommene Formulierung hat keine rechtliche Bindung und ist lediglich eine Empfehlung, zum Beispiel für die Arbeit von Schulen, Polizei und Justiz. Anders als Michael Wolfsohn begrüßt der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck, Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, den Kabinettsbeschluss.
Es ist einfach wichtig, gerade zum Beispiel bei Polizei, bei der Justiz, aber auch in der Jugendarbeit zu sagen, wie definieren wir eigentlich Antisemitismus? Das ist für alle Praktiker eine Hilfe zu sagen, welche Definition erfüllt das.
Zu den Praktikern zählt Benjamin Steinitz. Er leitet RIAS, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, eine unabhängige Berliner Institution, die judenfeindliche Angriffe und Beleidigungen registriert.
Wir stellen tatsächlich immer wieder fest, dass Betroffene von Antisemitismus den Weg zur Polizei scheuen, weil Strafermittlungsbehörden die antisemitische Spezifik der Straftaten in der Vergangenheit nicht erkannt haben.
So erklärte zum Beispiel 2015 das Amtsgericht Wuppertal nach einem Brandanschlag auf die örtliche Synagoge, das Attentat sei kein antisemitischer Akt, sondern als Kritik an Israel politisch motiviert gewesen. Auch in dem Berufungsverfahren vor dem Landgericht vermied der Vorsitzende Richter in seinem Urteil das Wort Antisemitismus. Volker Beck.
Da haben zwei Palästinenser einen Brandanschlag auf die Synagoge gemacht und das Gericht sagt, das war nicht Antisemitismus, das war Außenpolitik. Sowas darf einfach nicht vorkommen. Gerade bei Institutionen, die nicht jeden Tag mit so etwas zu tun haben, gibt es da auch Unsicherheiten und die können mit dieser Definition eben beseitigt werden.
In der Definition der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken wird Antisemitismus, der sich über unfaire oder übertriebene Kritik an Israel äußert, nicht erwähnt, sondern erst in den anschließenden Beispielen genannt. Andernfalls hätten einige Staaten die Erklärung nicht ratifiziert. Sie fürchteten Abgrenzungsprobleme zwischen einer harten, aber legitimen Kritik israelischer Politik und eindeutig antisemitischen Äußerungen. Die Bundesregierung verweist in der Begründung ihres Beschlusses jedoch ausdrücklich auf eine ältere und weiter gefasste Definition von Antisemitismus, nämlich die der Europäischen Grundrechteagentur aus dem Jahr 2004. Danach kann auch der Staat Israel, der, Zitat, als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel antisemitischer Angriffe sein. Diese erweiterte Definition soll, so die Regierung, zum Beispiel in der Schul- und Erwachsenenbildung sowie bei Justiz und Polizei verwendet werden. Benjamin Steinitz hofft, dass mit dieser Klarstellung vermeintliche Israel-Kritik besser bekämpft werden kann.
Wir hoffen einfach, dass das eben eine größere Handlungssicherheit gibt.
Die Antisemitismusdefinition der Bundesregierung kann nur ein Anfang sein. Weitere konkrete Schritte müssten folgen, fordern Experten. Zum Beispiel die Einsetzung eines Antisemitismusbeauftragten, wie es ihn in Frankreich und bei der EU-Kommission in Brüssel gibt. Der Historiker Michael Wolfsohn.
Diese Definition zeigt, dass es eine Bewusstseinslage gibt, dass es notwendig ist, den Antisemitismus zu bekämpfen. Aber das Ergebnis ist noch nicht befriedigend.
Die derzeit noch im Amt befindliche Bundesregierung hat sich vor den Wahlen einer international häufig geteilten Definition von Antisemitismus angeschlossen. Otto Langels fragte Fachleute nach ihren Erwartungen. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main.
Sukkot ist ein echter Höhepunkt unserer Feiertagssaison. Das Fest soll uns an jedem der Tage ein wenig herausführen aus unseren festen Behausungen unter ein Dach aus einheimischer Vegetation, durch das wir zu den Sternen aufblicken können. Den Abschluss des Sukkot-Tage bilden Shmini Atzeret und Simchat Torah, womit zum einen an den Beginn der Regensaison in Israel gedacht wird, die dann wiederum ausreichend Nahrung garantiert, was letzten Endes ein Geschenk Gottes an die Menschen ist. Dem folgt dann Simchat Torah, ein Fest der Freude an der Torah. In Israel kann man einen Aspekt von Simchat Torah besonders deutlich wahrnehmen. Wenn die Torahrollen herausgeholt werden und im Zentrum von heiterem Tanzen stehen, und zwar nicht nur in den Synagogen, sondern auch draußen auf den Straßen. So enden die Feiertage mit etwas, wofür schon zu Beginn dieser Tage gebetet wurde. Die Torah soll hinausgebracht werden in die Öffentlichkeit, um der ganzen Welt ihre Botschaften mitzuteilen wie »Strebe nach Gerechtigkeit« oder »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«. Egal an welchem Ort wir leben, das Judentum lehrt uns, dass wir es nicht wagen sollen, uns auf die Menschheit oder das Universum zu konzentrieren und darüber Individuen zu vernachlässigen. Es geht einfach nicht, sich um die gesamte Menschheit, die Welt, das Universum zu kümmern und darüber die Sorgen und Nöte unseres Nachbarn zu übersehen. Wir sollten nicht an Demonstrationen gegen Kriege oder zur Rettung der Umwelt teilnehmen, solange wir unser direktes Umfeld, Familien und Freunde schlecht oder respektlos behandeln. Es gibt keinen Makrokosmos ohne einen Mikrokosmos. Jedes Ganze besteht aus Individuen, aus eigenständigen und unersetzlichen Teilen. Klar, wir sollen einen ethischen Monotheismus in dieser Welt vertreten. Eine Welt, die scheinbar die Selbstzerstörung liebt und in der Umweltzerstörung Terrorismus und Verbrechen täglich in den Schlagzeilen sind. Wir sollten unseren Teil dazu beitragen, diese Welt zu verbessern, diese Missstände zu überwinden, hin zur Herrschaft Gottes, zur Herrschaft von Liebe und Gerechtigkeit. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Wir müssen zuerst einmal an uns selbst arbeiten und nicht nur an unseren Gemeinschaften. Eigentlich bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als mit und bei uns selbst anzufangen. Viel Erfolg dabei. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.